und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Talinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, lieber Johannes, bist einmal mehr du. Schön, dass du mit dabei bist.
Hi.
Wir haben in der Vorbesprechung schon festgestellt, heute sprechen zwei am IPR interessierte Laien über eine BGH-Entscheidung zu einem IPR-Fall. Wir möchten uns im Vorfeld sicherheitshalber entschuldigen, falls wir es an der einen oder anderen Stelle ein kleines bisschen terminologisch nicht ganz so tausendprozentig korrekt ausdrücken, wie es der im IPR sehr gut geschulte Hörer vielleicht erwarten könnte. Wir versprechen aber, wir bemühen uns. Das, denke ich, können wir machen, Johannes, oder?
Auf jeden Fall.
Okay. Wir haben eine BGH-Entscheidung, Beschluss vom 24.06.2026, Aktenzeichen Römisch 4, ZB 2425, also von dem für Erbrecht zuständigen Senat des Bundesgerichtshofs. Zu einem ganz interessanten IPR-Fall. Es geht um die EuRVO und wir wollen diesen Fall besprechen, um so ein paar Grundlagen einfach des international-privatrechtlichen Erbrechts mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute einmal zu besprechen. Du hattest, lieber Johannes, zur Vorinstanz dieser BGH-Entscheidung. Zu dem Zeitpunkt warst du noch im IPR-Referat hier am DNOTI, da warst du kein interessierter Laie, sondern Profi. Jetzt bist du wieder interessierter Laie. Eine Anmerkung verfasst in der Mitbeinot. Der BGH kam dir jetzt leider zuvor, also die BGH-Entscheidung ist veröffentlicht worden, bevor deine Anmerkung abgedruckt wurde. Du hast erzählt, es schon zum zweiten Mal passiert, ja, schade. Aber immerhin bist du sehr fit, was die Vorinstanz angeht. Da kannst du sehr viel Schlaues dazu sagen.
Und ich habe beide Male richtig geraten, wie es ausgeht.
Also bei deinen Vorbesprechungen, bei den Besprechungen der Vorentscheidungen, bevor dann der BGH-Entscheidung kam, ist doch gut. Also immerhin da eine hohe Quote. Worum geht's? Ich erzähle einmal den Sachverhalt. Also wir haben einen Erblasser, der ist ausschließlich US-amerikanischer Staatsangehöriger und hatte auch seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesstaat New York. Dieser Erblasser selber hatte keine Kinder und war auch nicht verheiratet. Er war aber Mitglied einer Erbengemeinschaft nach seinem vorverstorbenen Vater. Also in seinem Vermögen, in dem Vermögen des Erblassers, befand sich ein Erbteil nach seinem Vater. Und das wesentliche Vermögen des Vaters, das er also seinen Kindern hinterlassen hatte, bestand aus einer Immobilie in München. Also da kommt jetzt sozusagen dieser Link her. Sie merken es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir landen dann vielleicht so bei der Frage, welches Recht ist eigentlich anwendbar, aus diesem reinen New Yorker Fall auf hier möglicherweise dann deutsches Recht, weil wir eben eine Immobilie in München haben, eine Erbengemeinschaft, der gehört eine Immobilie in München und dieser eine Erbteil, der ist jetzt hier eben in dem Vermögen von unserem Erblasser, der da dann mit letztem gewöhnlichen Aufenthalt in New York verstirbt. Und was macht jetzt dieser Erblasser? Dieser Erblasser setzt mit einem Testament vom Februar 2015 seinen Bruder zum sogenannten Erstbegünstigten ein, also das ist der Primary Remainder Beneficiaries und auch zum Testamentsvollstrecker, zum Executor. Und zwei Jahre später, im Jahr 2017, verstirbt dann der Erblasser, woraufhin der Bruder, der hier zum, ich nenne es mal untechnisch Alleinerben, auserkoren wurde, im Jahr 2019 dann zunächst mal die Ausschlagung der Erbschaft erklärt vor einem deutschen Nachlassgericht und es sich dann aber interessanterweise ein Jahr später anders überlegt und plötzlich beim Nachlassgericht einen Erbschein beantragt, der ihn als Alleinerben ausweist. Der Bruder, der hier zum Alleinerben benannt wurde, in diesem Testament argumentiert, ja, diese Ausschlagung im Jahr 2019, die war gar nicht wirksam. Ich konnte das gar nicht mehr ausschlagen, weil das richtet sich nämlich alles nach dem Recht von New York und nach dem New Yorker Recht kann man gar nicht mehr ausschlagen, nach dem Sachverhalt, so wie er hier eben liegt. Und die zentrale Frage, die jetzt von der Vorinstanz, also vom OLG München, auch anders beurteilt wurde als vom BGH schließlich, war, welches Recht ist eigentlich anwendbar für die Frage der Ausschlagung? Also geht es jetzt hier nach dem New Yorker Recht oder geht es nach deutschem Recht? Also wie ist eigentlich das hier zu beurteilen? Wir werden es gleich merken, wir müssen uns ein bisschen durchwursteln durch die EuRVO, einige der Artikel, die darin eben niedergelegt sind, auch vorlesen und uns so verschiedene Konstellationen angucken. Johannes, sei so nett, wenn wir uns den Fall anschauen, womit wollen wir denn hier anfangen? Wie geht's denn los?
Als Erste, was man in Fällen im internationalen Erbrecht eigentlich machen muss, ist sich zu fragen, wann ist der Erblasser verstorben?
Das war hier im Jahr 2017 und die Europäische Erbrechtsverordnung, das wissen wir ja, die ist nicht Gott gegeben, die gibt es nicht schon seit immer, sondern die ist 2012 erlassen worden und 2015 dann im August in Kraft getreten. Ich lese mal die maßgebliche Übergangsbestimmung in Artikel 83 Absatz 1 der EuRVO vor. Da heißt es, diese Verordnung findet auf die Rechtsnachfolge von Personen Anwendung, die am 17. August 2015 oder danach verstorben sind. Okay, also grundsätzlich hinter den Artikel 83 Absatz 1 EuAVO kann man einen Haken machen, weil der ist ja 2017 verstorben. Das genau. Heißt, der zeitliche Anwendungsbereich der EuAVO grundsätzlich eröffnet.
Bis zum 16. August sind wir noch im EGBGB und ab 17. August 2015 sind wir in der EU-Erbverordnung und uns Erblasser 2017 verstorben, richtet sich die Erbfolge grundsätzlich, richtet sich nicht die Erbfolge, richtet sich das anwendbare Erbrecht nach der EU-Erbverordnung. Und da schauen wir erstmal in die 21 fortfolgende EU-Erbverordnung und da zuallererst in den 22 EU-Erbverordnungen und fragen uns, ob wir eine Rechtswahl haben.
Rechtswahl. Ich lese mal vor, Artikel 22 Absatz 1. Eine Person kann für die Rechtsnachfolge von Todeswegen das Recht des Staates wählen, dem sie im Zeitpunkt der Rechtswahl oder im Zeitpunkt ihres Todes angehört. Also ich kann nach der EuAVO eine Rechtswahl treffen. Ich denke, das hat auch jeder der Hörerinnen und Hörer schon mal gehört. Okay.
Und wenn wir so eine Rechtswahl haben, können wir nochmal schauen, an welchem Tag wurde diese Rechtswahl getroffen. Weil auch da haben wir wieder eine Übergangsvorschrift, den Artikel 83 Absatz 2 EU-Erbverordnung, der für diese Wirksamkeit der Rechtswahl alternativ dazu, dass die Rechtswahl nach der EU-Erbverordnung wirksam ist, ist auch alternativ genügen lässt, dass die Rechtswahl nach dem damaligen Heimatrecht oder dem damaligen Recht des gewöhnlichen Aufenthalts wirksam ist. Also auch da eine Übergangsbestimmung, die im Interesse der Wirksamkeit der Rechtswahl uns da mehrere verschiedene alternative Anknüpfungspunkte für die Wirksamkeit
einfach
gibt.
Anbietet. Ja. Genau. Ich lese mal den 83 Absatz 2 der EU-Erbverordnung vor. Da heißt es, hatte der Erblasser das auf seine Rechtsnachfolge von Todeswegen anzuwendende Recht vor dem 17. August 2015 gewählt, so ist diese Rechtswahl wirksam, wenn sie die Voraussetzungen des Kapitels 3 erfüllt oder wenn sie nach den zum Zeitpunkt der Rechtswahl geltenden Vorschriften des IPR in dem Staat, in dem der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte oder in einem Staat, dessen Staatsangehörigkeit er besaß, wirksam ist. Also ich versuche mal so einen Beispielsfall zu bilden, wenn der jetzt in diesem Testament von Februar 2015 reingeschrieben hat, ich wähle das Recht des Bundesstaates New York als das auf meine Rechtsnachfolge von Todeswegen anzuwendende Recht, dann würde man jetzt in den Artikel 83 gucken, Absatz 2, ob das nach den verschiedenen Anknüpfungspunkten, die es hier gibt, wirksam ist. Und falls es wirksam ist, wird man sagen, jawohl, diese Rechtswahl hat in ihrer Wirksamkeit das Inkrafttreten der EU-Erbverordnung überlebt und ist deswegen maßgeblich.
Das ist der Sinn und Zweck von Artikel 83 Absatz 2, dass eine vorher getroffene Rechtswahl möglichst wirksam bleibt. Es genügt aber, wie gesagt, jedenfalls als einer der drei möglichen Alternativen, dass die Rechtswahl in Übereinstimmung mit der EU-Erbrechtsverordnung steht.
Okay, also sozusagen, es gilt nicht jede völlig blödsinnige Rechtswahl von vor Inkrafttreten der EU-Erbverordnung, aber wenn sie diese Anforderungen, die recht liberal sind, des 83 Absatz 2 der EU-Erbverordnung erfüllt, dann gilt sie auch nach wie vor noch weiter. Okay, das wäre also eine solche Rechtswahl hier gewesen. In diesem Testament, das der jetzt erlassen hat, also was Ausdrückliches stand nicht drin. Zumindest nicht, soweit wir den Sachverhalt, kennen. Also er hat jetzt hier nicht irgendwie ausdrücklich reingeschrieben, er wählt das Recht von New York als anwendbares Recht. Zumindest soweit der Sachverhalt mitgeteilt wurde, nicht geschehen.
Er hat nicht ausdrücklich ein anwendbares Recht gewählt. Wir können uns aber natürlich fragen, ob er möglicherweise konkludent eine Rechtswahl getroffen hat. Auch das ist möglich nach der EU-Erbrechtsverordnung. Erforderlich ist natürlich wie immer ein gewisses Erklärungsbewusstsein des Erblassers. Und da gibt es gewisse Indizien, Anhaltspunkte, die die obergerichtliche Rechtsprechung entwickelt und gefunden hat. Die werden vom OLG München eigentlich auch ganz schön zitiert und dargelegt. Im Ergebnis kommt das OLG München aber hier dazu, dass der Erblasser keine konkludente Rechtswahl treffen wollte. Ist für uns eher unverständlich im Ergebnis. Also vertreten wir so auch oder haben wir so in der ständigen Gutachtenpraxis hier am D&I auch vertreten, weil der Erblasser hier durchaus, er hat einen Executor eingesetzt, er hat einen Primary Remainder Beneficiaries eingesetzt. Also er hat quasi Verfügungen, also so klassische Common Law Verfügungen getroffen. Und das OLG München sagt, na gut, dann wollte er halt einen deutschen Testamentsvollstrecker einsetzen als Executor, halten wir für eher fernliegend.
Es ist jedenfalls nicht die allein vertretbare Ansicht dazu.
Genau.
Das denke ich, kann man sagen. Aber
Auslegung natürlich wie immer Tatfrage ist hier nicht die eigentlich intellektuell spannende Frage an diesem Fall.
Okay, aber wenn wir rausfinden wollen, welches Recht ist anwendbar auf die Rechtsnachfolge von Todeswegen nach unserem Erblasser hier, dann sagen wir erstmal, okay, wir haben keine ausdrückliche Rechtswahl, wir haben auch nach den Feststellungen des OLG München keine konkludente Rechtswahl. Das heißt, mit diesen beiden Vehikeln kommen wir nicht weiter. Gibt es neben einer ausdrücklichen, einer konkludenten Rechtswahl noch weitere Rechtswahlen? Oder was ist der Werkzeugkasten an Rechtswahlen schon erschöpft oder haben wir noch was?
Es gibt noch die fingierte Rechtswahl
in Artikel 83. Schöne Überleitung von mir, da habe ich dich jetzt wunderbar unauffällig habe ich dich da hingeführt.
In Artikel 83 Absatz 4 EU-Erbrechtsverordnung. Mhm. Auch deswegen immer wichtig zu schauen, wurde in der Verfügung von Todeswegen vor oder nach dem 17. August 2015 errichtet. Du liest vor, oder?
Artikel 83 Absatz 4, da heißt es, wurde eine Verfügung von Todeswegen vor dem 17. August 2015 nach dem Recht errichtet, welches der Erblasser gemäß dieser Verordnung hätte wählen können.
Also es sei im Heimatrecht.
Mhm. So gilt dieses Recht als das auf die Rechtsnachfolge von Todeswegen anzuwendende gewählte Recht, gilt eben als das auf diese Rechtsnachfolge von Todeswegen anzuwendende gewählte Recht, eine fingierte Rechtswahl. Wir haben eine Fiktion da drin und die Norm ist so ein bisschen das, wenn man jetzt sagt, für den Fall hier mit New York und Erbteil und so, dafür interessiere ich mich gar nicht so sehr, aber auf die Norm, glaube ich, kann man nochmal hinweisen, das kann man sich merken, weil die Fälle wird es ja nicht so selten geben, dass wir es mit Testamenten zu tun haben, gerade auch mit nicht notariellen, sondern mit handschriftlichen Testamenten aus dem Zeitraum vor dem Inkrafttreten der EU-Erbverordnung. Und die können dann unter Umständen so eine fingierte Rechtswahl enthalten, wie sie hier eben der Artikel 83 Absatz 4 der EU-Erbverordnung vorsieht. Ich lese nochmal vor. Wurde eine Verfügung von Todeswegen vor dem 17. August 2015 errichtet? Ja, davon haben wir ganz viele. Wurde sie errichtet nach dem Recht, welches der Erblasser gemäß dieser Verordnung hätte wählen können? Du hast schon gesagt, das ist das Heimatrecht. Ja klar, die allermeisten Erblasser oder Testatoren, die vor 2015 ihre Testamente gemacht haben, werden die nach dem Recht ihres Heimatrechts errichtet haben. Und jetzt kommt eben die Rechtsfolge. So gilt dieses Recht als das auf die Rechtsfolge von Todeswegen anzuwendende gewählte Recht. Also aus meiner Sicht eine Norm mit einem ziemlich großen Anwendungsbereich, ja, oder mit vielen Anwendungsfällen zumindest, sagen wir es so. Ja.
Also Hintergrund ist, dass natürlich in den meisten Staaten war vor Geltung der EU-Erbrechtsverordnung maßgeblicher, primärer, objektiver Anknüpfungspunkt die Staatsangehörigkeit. War in Deutschland ja auch so, Artikel 25, EGB, alte Fassung, die Erbfolge richtet sich nach dem Heimatrecht des Erblassers, also jetzt mal paraphrasiert. Und der Artikel 83 Absatz 4 EU-Erbrechtsverordnung soll diesen Übergang von der Maßgeblichkeit des Heimatrechts nach dem autonomen Recht hin zur Maßgeblichkeit des Rechts des letzten gewöhnlichen Aufenthalts nach der EU-Erbverordnung so ein bisschen abmildern. Und den Punkt haben wir ja gerade bei deutschen Erblassern. Die haben womöglich irgendwann in den 80ern ihr Testament errichtet, haben sich gedacht, naja, ich bin Deutscher, wird schon deutsches Recht gelten und dann sterben sie womöglich nach 2015 und dann sagt die EU-Erbverordnung, nö, Recht des letzten gewöhnlichen Aufenthalts ist maßgeblich, möglicherweise in Österreich, in Polen, in Mallorca, wo auch immer. Mhm. Und das will der Artikel 83 Absatz 4 EU-Erbverordnung abmildern und sagt deswegen, wenn vor diesem Stichtag testiert wurde, nach dem Recht, welches der Erblasser hätte wählen können,
das ist das Heimatrecht, also Heimatrecht, damit er letztendlich wieder so ein bisschen verkappt auf die Staatsangehörigkeit eben verwiesen. Ja. Mhm.
Dann gilt das als Rechtswahl.
Okay. Also tatsächlich, die Fälle, in denen diese Norm Anwendung findet, die dürften relativ zahlreich sein, kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber ich meine, also mit dem Artikel 83 Absatz 4, damit komme ich doch jetzt zur Anwendbarkeit des Rechtes von New York. Oder nicht? Also weil das ist doch genau der Fall, den ich hier habe. Ich habe ja ein Testament, das errichtet wurde vor dem 17. August 2015. Der hat das Testament ja im Februar 2015 gemacht. Da war der New Yorker Staatsangehöriger, also US-amerikanischer Staatsangehöriger, hat in New York gewohnt. Da hat er dann diese ganzen Regelungen aufgenommen, die man auch typischerweise nach den dortigen Regelungen so einführt. Du hast ja vorhin gesagt, diese Common Law Regelungen. Also wenn ich eine konkludente Rechtswahl vielleicht noch verneine, über diese Norm komme ich doch zur Anwendbarkeit des Rechts von New York.
Nicht nach dem OLG München.
Nicht nach dem OLG München.
Also
okay.
Es gibt im Endeffekt drei Ansichten im Wesentlichen, die sich gegenüberstehen. Einmal eine wahrscheinlich in der Literatur herrschende, die wirksamkeitsfreundlichste Auffassung, die sagt, es genügt, dass die Verfügung von Todeswegen nach diesem Recht, das er hätte wählen können, nach dem Heimatrecht wirksam ist. Hätten wir hier, er hat wirksam nach seinem Heimatrecht testiert. Eine zweite, relativ kleine Literaturauffassung sagt, wir brauchen hier auch noch ein subjektives Element, ein sogenanntes Rechtsanwendungsbewusstsein. Also er müsse, als er die Verfügung errichtet haben, auch davon subjektiv ausgegangen sein, mein Heimatrecht gilt für diese Verfügung. Okay, und dann gibt es eine dritte, auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung, vordringende Ansicht, der sich jetzt auch das OLG München angeschlossen hat, dass im Hintergrund vor diesem Telos den Übergang von Heimatrecht zu Recht des gewöhnlichen Aufenthalts so ein bisschen abzuklätten, dass die Norm voraussetzt, dass auch vorher das Heimatrecht gegolten hätte.
Okay, das heißt, die sagen im Grunde, der Artikel 83 Absatz 4 EU-Erbverordnung kommt nur dann zur Anwendung, wenn
vor dem Stichtag
des Staatsangehörigkeitsrechts galt. Okay, und da müssen wir jetzt hier quasi auf den konkreten Fall schauen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, ist dieser New Yorker hier irgendwie schutzwürdig? Schutzwürdig wäre er dann, wenn vor dem Inkrafttreten der EU-Erbverordnung alles nach New Yorker Recht gelaufen wäre und sich dann danach halt das gefälligst weiter so bleiben soll. Und das wird man hier verneinen. Also wir haben kein strenges Anknüpfen an die Staatsangehörigkeit vor dem Inkrafttreten der EU-Erbverordnung nach dem Recht, also nach dem IPR in New York.
Das IPR von New York knüpft wie die meisten Common Law Staaten gespalten an, und zwar für die Immobilien an das Recht der Belegenheit, die Lex Res Itae, und für die Mobilien, für die beweglichen Gegenstände, auf das letzte Domicile des Erblassers, sein Domizil. Das ist, ja, sehr holzschnittartig, sowas Ähnliches wie der gewöhnliche Aufenthalt, mit dem gewöhnlichen Aufenthalt nicht zu verwechseln. Das sind schon andere Kriterien. Es braucht noch mal mehr Stabilität für den gewöhnlichen Aufenthalt. Der Domicile-Begriff weicht auch zwischen den Common Law-Staaten ein bisschen ab. Aber
so im Groben,
beweglichen, im Groben muss man dann für den jeweiligen Staat dann auch eben nachschauen. Aber für die beweglichen Sachen Domizil und für die unbeweglichen Sachen Belegenheitsrecht.
Okay, das heißt aber mit anderen Worten, dieser Erblasser aus New York ist jetzt nicht besonders schutzwürdig dahingehend, dass wir sagen müssen, da muss jetzt weiterhin halt sein Heimatrecht gelten, oder wir müssen so tun, als hätte er es gewählt, weil er darauf vertraut haben dürfte, dass es anwendbar ist. Es war ja vorher schon gar nicht anwendbar.
Das ist so ein bisschen der Gedanke hinter das.
Also unsere teleologische Auslegung ist jetzt nicht unvertretbar, aber führt halt hier dazu, dass wir, obwohl wir diese vielen Anknüpfungspunkte dahin haben, wir nicht zum Bejahen der Voraussetzungen von Artikel 83 Absatz 4 EU-Erbverordnung kommen, beziehungsweise wir jedenfalls die Rechtsfolge nicht eintreten lassen.
Also wir haben weder eine ausdrückliche, noch eine konkludente, noch eine fingierte Rechtswahl. Und vielleicht nur noch ganz kurz dazu, wenn wir eine Rechtswahl gleich welcher Art gehabt hätten, die hätte uns direkt in das gewählte Recht geschickt, zu den Sachnormen des gewählten Rechts, ohne dass man hätte prüfen müssen, ob es irgendwie eine Rück- oder Weiterverweisung gibt. Da wäre dann Schluss gewesen, da wären wir dann im Sachrecht, im materiellen Erbrecht der gewählten Rechtsordnung gewesen.
Ich muss sagen, ich ertappe mich selber immer wieder bei diesen Fällen dahingehend, dass ich weiß, Rechtswahlen sind immer vorrangig, und dann guckt man da so rein. Wir kriegen ja hier manchmal auch diese Verfügungen von Todeswegen dann natürlich in entsprechend anonymisierter Form auch mal übermittelt im Rahmen der Anfragen, und da guckt man da rein. Und dann gucke ich so, hat er eine ausdrückliche Rechtswahl getroffen? Und wenn da keine drin ist, gehe ich immer sofort davon aus, es gibt keine. Und das kann man vielleicht so ein bisschen mitnehmen aus dieser Folge. Man muss da höllisch aufpassen. Also es gibt neben der ausdrücklichen Rechtswahl noch die Konkludent, und dann haben wir auch noch diese fingierte nach Artikel 83 Absatz 4. Also da muss man in der Praxis schon genau hinschauen, ob man zumindest vielleicht die Voraussetzungen des Artikel 83 Absatz 4, die lassen sich ja gut feststellen, von wann ist das Testament und was galt denn bevor die EU-Erbverordnung in Kraft getreten ist für dieses Testament oder für das anwendbare Recht auf die Rechtsnachfolge nach diesem Erblasser. Und dann kann man da unter Umständen eben doch zu dem Ergebnis kommen, hier gibt es nicht. Also wir müssen so tun, als gäbe es eine Rechtswahl, oder es gibt tatsächlich eine Rechtswahl. Dann lande ich halt direkt in dem gewählten Recht. Ja.
Mhm. Also jedenfalls auch bei Testamenten von Deutschen wird das gar nicht so selten
der Fall sein. Ja, okay, klar. Also, genau, weil da haben wir ja diese Anknüpfung an an Staatsangehörigkeitsrecht vor Inkrafttreten der EU-Erbverordnung. Aber jetzt für unseren Fall, wir sagen, wir haben keine Rechtswahl, das heißt, wir sind in den allgemeinen Vorschriften für das anzuwendende Recht, Artikel 21 EU-Erbverordnung.
Genau, wir schauen nach Artikel 21 EU-Erbverordnung, wo hatte der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt?
Artikel 21 allgemeine Kollisionsnorm Absatz 1. Sofern in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, unterliegt die gesamte Rechtsnachfolge von Todeswegen dem Recht des Staates, in dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ich lese nochmal vor. Dem Recht des Staates, in dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das heißt, wir gucken einmal, ich sage das bewusst untechnisch, von Deutschland über den Teich an der Freiheitsstatue vorbei. Und jetzt ist die Frage, was sehen wir? Sehen wir die USA oder sehen wir New York? Also den Bundesstaat New York.
Also wir sehen erstmal die USA und müssen dann weiterprüfen, ob wir in welcher Teilrechtsordnung der USA wir sind. Die USA hat kein einheitliches Erbrecht, sondern jeder Bundesstaat hat sein eigenes Erbrecht, auch wenn die zum Teil relativ ähnlich sind. Und in welchem Bundesstaat wir sind, finden wir raus im Artikel 36 EU-Erbverordnung.
Wir sehen erst die USA. Ich habe mich gerade erinnert, ich bin zweimal eingereist in die USA. Da wird man da ja bei der Grenzkontrolle Welcome to the United States of America, hat er zu mir gesagt. So, obwohl ich ja in New York war, hat er das gesagt. Also vielleicht kann man sich so merken, wenn man einreist, muss man immer erst mal sich vorstellen, wir sind in den USA und dann gucken wir mal weiter, wo wir jetzt hier eben aus der wo wir jetzt hier genau wieder aussteigen. Ich lese mal den Artikel 36 vor. Da heißt es, Staaten mit mehr als einem Rechtssystem interlokale Kollisionsvorschriften. Und der ist gar nicht so einfach, der Artikel, finde ich. Da heißt es jetzt in Absatz 1, verweist diese Verordnung auf das Recht eines Staates, das mehrere Gebietseinheiten umfasst, von denen jede eigene Rechtsvorschriften für die Rechtsnachfolge von Todeswegen hat, so bestimmen die internen Kollisionsvorschriften dieses Staates die Gebietseinheit, deren Rechtsvorschriften anzuwenden sind. Okay, ich lese es nochmal vor und versuche direkt die richtigen Staaten zu nennen. Also ich lese nochmal, verweist diese Verordnung auf das Recht der USA, die mehrere Gebietseinheiten umfasst, Klammer auf, ja, von denen jede eigene Rechtsvorschriften für die Rechtsnachfolge von Todeswegen hat, ja, so bestimmen die internen Kollisionsvorschriften der USA, Klammer auf, wenn es sie denn gibt, Klammer zu, die Gebietseinheit, deren Rechtsvorschriften anzuwenden sind. Und wenn ich das jetzt in der Vorbereitung auf die Folge richtig verstanden habe, haben wir bei den USA das Thema, dass wir solche internen Kollisionsvorschriften für die gesamten USA nicht haben.
So ist es. Artikel 36 Absatz 1 respektiert grundsätzlich die Entscheidung des interlokalen Privatrechts des betreffenden Staates, aber nur, wenn es ein solches auf Bundesebene gibt. Und das gibt es in den USA nicht. In Spanien wäre das anders. Spanien hat einheitliche für den Gesamtstaat Spanien interlokale Kollisionsvorschriften. In den USA gibt es das nicht. Deswegen sind wir aus dem Artikel 36 Absatz 1 raus und schauen Absatz 2.
Wir haben gelernt, im Repetitorium das Gesetz zu Ende lesen. Also wir lesen weiter. Da heißt es in Absatz 2, in Ermangelung solcher internen Kollisionsvorschriften gilt A. Jede Bezugnahme auf das Recht des in Absatz 1 genannten Staates ist für die Bestimmung des anzuwendenden Rechts aufgrund von Vorschriften, die sich auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers beziehen, als Bezugnahme auf das Recht der Gebietseinheit zu verstehen, in der der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
Also kurz gesagt, Wir schauen nicht nur in welchem Staat hatte er seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt, sondern auch in welchem Bundesstaat
letzten gewöhnlichen Aufenthalt. Direkt auf New York sozusagen.
Genau.
Weil er war ja, also im Staat New York oder im Mitgliedstaat New York hatte er seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt. Okay, also der 21 EuRVO schickt uns nach New York. Und ja, wenn wir irgendwo hingeschickt werden, ist immer die Frage, worauf wird verwiesen? Auf alles oder nur auf das Sachrecht, Gesamtnormverweisung oder Sachnormverweisung? Da gibt es auch in der EU-Erbverordnung eine eigene Vorschrift, die uns dazu was sagt. Das ist der Artikel 34. Ich würde gleich mal vorlesen. Da heißt es Rück- und Weiterverweisung. Unter dem nach dieser Verordnung anzuwendenden Recht eines Drittstaats sind die in diesem Staat geltenden Rechtsvorschriften einschließlich derjenigen seines internationalen Privatrechts zu verstehen, soweit diese zurück- oder weiterverweisen auf das Recht eines Mitgliedstaats oder das Recht eines anderen Drittstaats, der sein eigenes Recht anwenden würde. Also wir haben hier grundsätzlich mal eine Gesamtnormverweisung.
Genau, also die EU-Erbverordnung verweist nicht direkt auf das Erbrecht von New York, also nicht auf das in Anführungszeichen BGB von New York, sondern erstmal auf das IPR von New York und schaut, ob wir da vom IPR von New York zurückgeschickt werden zum deutschen Recht oder weiter in das Recht eines Drittstaates. Okay. Und das ist im europäischen Recht eine gewisse Besonderheit. Die anderen europäischen Verordnungen kennen das nicht mit den Rück- und Weiterverweisungen, beispielsweise die Rom-I-Verordnung bei den Schuldverträgen oder die EU-Güterrechtsverordnung für den Güterstand. Da sind die Verweisungen unmittelbar in das jeweils geltende Sachrecht, ohne dass man in der Kette weiterprüfen würde.
Okay, also wir haben aber jetzt hier bei diesem Fall mit dem letzten gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesstaat New York erstmal festgestellt, es gibt keine Rechtswahl, also keine ausdrückliche, keine konkludente, keine fingierte. Wir sind geschickt worden über den Artikel 36 Absatz 2 Litera A der EU-Erbverordnung direkt in den Bundesstaat New York. Und der Artikel 34, der EU-Erbverordnung sagt, wir müssen uns jetzt auch das internationale Privatrecht des Bundesstaats New Yorks anschauen. Ja, und was sagt jetzt das IPR New Yorks zu dieser Konstellation? Der hat sein ganzes Zeug in den USA, aber halt diesen einen Erbteil mit der Immobilie in München.
Und die Konstellation ist wohl gar nicht so selten. Also deswegen sind diese Fälle bei uns letztes Jahr tatsächlich auch hier ein paar Mal aufgeschlagen. Das erklärt sich eigentlich ganz gut, weil Leute, die eigentlich woanders sind und nach Deutschland keine Verbindungen haben, wenn die hier Vermögen haben, dann ist das ja gar nicht so wenig naheliegend, dass das halt einfach irgendwie ein Erbe nach einem entfernten Verwandten ist.
Ja, das kann ja durchaus sein, dass der später noch stirbt, ne? Also dass der gestorben ist, bevor ich ausgewandert bin oder nachdem ich ausgewandert bin, also nicht so selten. Mich erinnert das immer so ein bisschen daran, diese Fälle, dass die Erbengemeinschaft nach BGB eigentlich kein so richtig auf Dauer angelegtes Konstrukt ist. Also ich finde immer die auseinandergesetzte Erbengemeinschaft etwas schöner als die nicht auseinandergesetzte Erbengemeinschaft, weil man sich dann auch diese Rechtsfragen hier im Einzelnen...
Am schönsten sind im Grundbuch solche richtig schön verschachtelten
Erbengemeinschaften, genau, die verschachtelten Erbengemeinschaften,
die bis in die 1920er reingehen.
Ja, also die hatten wir auch schon das ein oder andere Mal im Podcast. Da gibt es auch von unserem ehemaligen Kollegen Martin Konstantin Thelen, ich glaube, einen sogar zweiteiligen Aufsatz zu diesen Ober- und Untererbengemeinschaften, den er mal in der RNZ veröffentlicht hat. Also das ist wirklich die Wucht in Tüten. So schlimm ist es hier zum Glück nicht. Also wir haben hier im Grunde nur diesen einen Erbteil, den unser Erblasser eben in seinem Vermögen hat. Und da ist jetzt die Frage, in diesem Erbteil steckt halt Immobilienvermögen drin. Was macht das New Yorker IPR damit? Johannes, was macht denn das New Yorker IPR damit?
Wir haben es ja gerade schon mal angedeutet, dass eigentlich alle Common Law Staaten in ihrem IPR unterscheiden zwischen Immobilien und Mobilien. Mhm. Mobilien richten sich nach dem Recht des letzten Domicile, Immobilien nach dem jeweiligen Belegenheitsrecht. Und deswegen die entscheidende, spannende Frage in dem Fall: Ist der Erbteil unbeweglich oder ist der Erbteil beweglich?
Wenn der Erbteil unbeweglich wäre, würden wir insoweit auf deutsches Recht verwiesen, genau, weil da ist Belegenheitsrecht. Und wenn der Erbteil unbeweglich ist, dann blieben wir halt insgesamt mit den anderen Movables beim Domicile, also bei der Anwendbarkeit des Sachrechts von New York. Okay. Ja, und daran hängt natürlich letzten Endes auch die Frage, ging es mit der Ausschlagung noch oder ging das nicht mehr? Das hängt dann auch davon ab, welches Recht ist anwendbar, deutsches Recht oder das Recht der USA. Was hat denn das, also ja, die große Frage ist im Grunde, wer bestimmt eigentlich, was beweglich und was unbeweglich ist?
Also grundsätzlich für die Qualifikation muss man eigentlich immer in die IPR-Norm schauen, vereinfacht gesagt, die den jeweiligen Begriff enthält. Also da wird Lehre des internationalen Privatrechts gibt es da verschiedene Theorien und verschiedene Begriffe, Lex Fori-Qualifikation, Lex Cause-Qualifikation. Aber im Endeffekt vereinfacht gesagt, im Regelfall geht es einfach darum, dass die Qualifikation sich nach dem Recht der Norm richtet, die diesen Begriff enthält. Also
eigentlich grundsätzlich das IPR von New York.
Genau, also grundsätzlich, wenn wir einen Begriff in der deutschen IPR-Norm haben, ist es grundsätzlich nach dem deutschen Recht zu qualifizieren. Und wenn wir ins Recht von New York geschickt werden, müssen wir grundsätzlich schauen, wie würde das Recht von New York, das dieses Gesetz erlassen hat und das diesen Begriff enthält, diesen Begriff verstehen. Also müssten erst mal schauen, grundsätzlich, wie versteht das Recht von New York die Begriffe beweglich, unbeweglich. Aber jetzt will das Recht von New York diese Frage nicht selbst beantworten, sondern ordnet an, dass die Frage beweglich, unbeweglich sich nach dem Recht der Belegenheit des Gegenstands richtet. Sogenannte Qualifikationsverweisung.
Okay.
Also das Recht von New York verweist wieder auf das Belegenheitsrecht. Und das Belegenheitsrecht soll für das Recht von New York sozusagen die Frage beantworten, ist das ein beweglicher oder ein unbeweglicher Gegenstand?
Okay, also da wird es jetzt dann schon sehr verschachtelt. Ja? Also und das Belegenheitsrecht in dem Fall ist dann, aber da kann man jetzt schon davon ausgehen, das ist dann Deutschland für diesen Erbteil, weil da eben diese Immobilie drin steckt. Oder geht es um den Belegenheitsort der Immobilie dann? Also
das ist auch eine spannende Frage, zu der sich die Gerichte eigentlich auch gar nicht so richtig geäußert haben. Mhm. Aber allein das ist schon mal ein Problem. Wo ist der Erbteil belegen? Und das OLG München hat sich um diese Frage auch so ein bisschen rumlaviert, weil das OLG München, wie wir sehen werden, diesen Erbteil einfach mit der Immobilie identifiziert hat und gesagt hat, die Immobilie liegt in Deutschland.
Okay, ja.
Aber wenn man sich mal überlegt, der Erbteil als Recht, wo ist dieses Recht belegen, Die Frage wurde in den Entscheidungen nicht wirklich aufgeworfen oder gelöst. Aber das ist nochmal, glaube ich, eine Frage für sich. Also fragen, wo ist der Erbteil belegen?
Dazu können wir nochmal eine gesonderte Folge machen, vielleicht vor der nächsten Sommerpause. Das können wir uns ja mal überlegen. Aber okay, das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, das Recht von New York bestimmt, was beweglich ist und was unbeweglich ist. Und das Recht von New York sagt, dafür verweisen wir auf den Belegenheitsort.
Genau.
Um das zu klären. Und dann verweisen die, sagen wir mal, die verweisen jetzt nach Deutschland.
In jedem Fall schickt das Recht von New York für die Frage beweglich, unbeweglich, schickt das Recht von New York uns nach Deutschland und trägt dem deutschen Recht auf, zu beantworten, ist dieses Erbteil eine bewegliche oder eine unbewegliche Sache?
Ist es beweglich oder ist es unbeweglich nach deutschem Recht?
Da war traditionell eigentlich die ganz herrschende Auffassung, die wir hier auch für absolut richtig halten und nach wie vor für richtig halten, dass der Erbteil eine bewegliche Sache ist. Und zwar auch, wenn der Erbteil bzw. der Nachlass, an dem dieser Erbteil besteht, ausschließlich oder fast ausschließlich aus einer Immobilie oder aus Immobilien besteht. Denn der Erbteil vermittelt keine dingliche, unmittelbare Beteiligung an den Nachlassgegenständen. Sieht man ja auch daran, dass der Erbe nicht über seinen Anteil an den einzelnen Nachlassgegenständen verfügen kann, sondern der Erbteil vermittelt nur einen Anspruch auf Auseinandersetzung. Und deswegen in Deutschland bisher ganz herrschende Auffassung, hat auch das KG mal entschieden, hat der BGH auch in den 90ern mal zu einem deutsch-deutschen Erbfall entschieden. Der Erbteil ist kollisionsrechtlich eine bewegliche Sache.
Alles klar. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf dieser Spur bleiben, das ist ja auch die Linie, die der BGH dann letzten Endes zu Ende prüft, der sagt, dafür wird halt auf deutsches Recht verwiesen. Das deutsche Recht sagt, der Erbteil ist beweglich. Damit ist die Frage, die sich das New Yorker Recht stellt, haben wir eine bewegliche Sache oder eine unbewegliche Sache beantwortet? Wir haben eine bewegliche Sache und damit unterliegt der gesamte Nachlass dem Domicile, weil es gibt dann keinen Spaltnachlass, keine Nachlassspaltung wegen irgendwelcher unbeweglicher Gegenstände, für die Lex Residi anwendbar sein könnte in Deutschland.
Genau, es gibt keine unbeweglichen Sachen außerhalb von New York. Alles richtet sich nach dem Domicile, das heißt insgesamt Recht von New York maßgeblich.
Keine Rück- und Weiterverweisung nach Artikel 34 Erbverordnung auf das deutsche Recht. Damit bleibt es quasi bei diesem Grundsatz Artikel 21 EU-Erbverordnung ist und in Verbindung mit dem Artikel 36 Absatz 2 Buchstabe A anwendbar ist das Recht von New York. Und das muss dann eben auch entscheiden über die Wirksamkeit der Ausschlagung. Das hat der BGH nicht mehr selber entschieden, dafür hat er dann zurückverwiesen. Also es muss jetzt die Vorinstanz nochmal prüfen.
Beziehungsweise im ersten Schritt, das OLG München hat es anders gesehen.
Genau, darauf wollte ich jetzt gerade noch ankommen, also weil das war ja sozusagen der Punkt, an dem der BGH und das OLG München dann auseinanderlagen. Ich gehe versuche mal an die Stelle hinzugehen, an der es dann zur Divergenz kam. Die Frage war quasi, ist der beweglich oder ist der unbeweglich? Und der BGH hat gesagt, das richtet sich nach dem New Yorker Recht und das New Yorker Recht verweist dafür auf das deutsche Recht. Und das OLG München ist an der Stelle anders abgebogen.
Genau, also das OLG München sagt, naja, die verweisen zwar grundsätzlich auf das deutsche Recht, aber was gehört sozusagen zum deutschen IPR? Inzwischen natürlich auch das europäische Recht, die EU-Erbrechtsverordnung. Und deswegen sagt das OLG München, naja, was ist beweglich, was ist unbeweglich? Wir müssen das jetzt europarechtsautonom qualifizieren. Und deswegen geht das OLG München auch davon aus, dass sie von diesen ganzen vorherigen Entscheidungen einfach auch abweichen können, weil es gab noch keine EU-Erbverordnung zu dem Zeitpunkt, als diese älteren Entscheidungen gefällt wurden. Und jetzt, nach 2015, sagt das OLG München, muss das europarechtlich abgegrenzt werden. Was ist beweglich? Was ist unbeweglich? Meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach, auch im IPR-Referat hier, irgendwie ein untauglicher Versuch, weil die EU-Erbrechtsverordnung enthält dazu überhaupt keine eigenen Wertungen. Und selbst wenn sie irgendwelche enthalten würde, gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass die EU-Erbrechtsverordnung dieses Verständnis des OLG München vorgeben würde. Im Gegenteil, die EU-Erbrechtsverordnung will möglichst selten zur Nachlassspaltung kommen und würde deswegen eigentlich sogar teleologisch eher dafür sprechen, das mit dieser Qualifikation als unbeweglich sehr, sehr eng zu sehen. Mhm. Also wieso OLG München falsch ist, da habe ich was dazu geschrieben.
Ja, in der Mitbanot, genau. Also vielleicht mal noch kurz zitieren, wo Mitbanot 2026, ich habe die Seiten 347 fortfolgend, da hast du dich intensiv mit der Entscheidung des OLG München auseinandergesetzt, aber im Grunde, ich versuche es nochmal dogmatisch einigermaßen präzise zu fassen, dieser Qualifikationsverweis aus dem Recht des IPRs von New York, der wird vom OLG München anders gesehen als vom BGH. Der BGH sagt, da geht unmittelbar deutsches Sachrecht. Und das OLG München sagt, nein, da wird das Kollisionsrecht mit umfasst. Und zum Kollisionsrecht gehört auch die EuRVO. Und deswegen kommt man irgendwie dazu, dass hier der Erbteil insoweit als unbewegliches Vermögen zu qualifizieren
ist. Genau, also das OLG München hat die Frage eigentlich gar nicht thematisiert. Die sind ganz einfach auf das deutsche Kollisionsrecht inklusive dem europäischen Recht gesprungen und haben damit diese Folgerung getroffen, während der BGH in das Recht von New York geschaut hat und dort in dieser konkreten IPR-Norm von New York gesehen hat, naja, die verweisen ja gar nicht auf das Kollisionsrecht, sondern verweisen auf das jeweilige lokale Sachrecht. Also nicht auf das deutsche IPR inklusive EU-Erbrechtsverordnung, sondern die verweisen auf das deutsche BGB, auf das...
Ja, genau, so auf das materielle Zivilrecht von Deutschland. Okay, gut.
Und deswegen ist der BGH dann für diesen konkreten Fall und deswegen ist die Entscheidung des BGH auch nicht ganz verallgemeinerungsfähig, für diesen konkreten Fall davon ausgegangen, naja, hier kommt es auf das deutsche Sachrecht, das deutsche BGB an und mit der Argumentation, die wir vorhin gesagt haben, nämlich keine Beteiligung an den Nachlassgegenständen, nur Anspruch auf Auseinandersetzung, hat der BGH gesagt, nach dem deutschen BGB ist der Erbteil eine bewegliche Sache.
Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man den BGH an der Stelle jetzt nicht überinterpretiert. Also diese Entscheidung führt jetzt nicht dazu, dass ein für alle Mal geklärt wäre, dass der Erbteil im IPR-Kontext immer beweglich ist, sondern der BGH hat es nur für den Fall entschieden, den wir hier hatten, mit dieser Verweisung aus New York heraus, mit der Qualifikationsverweisung aus dem IPR von New York heraus. Also man muss sich schon jeden Fall nochmal einzeln angucken.
Wenn eine andere Rechtsordnung nicht unmittelbar auf das deutsche Sachrecht, das deutsche BGB verweist für die Frage, beweglich, unbeweglich, sondern auf das deutsche IPR inklusive EU-Erbrechtsverordnung, dann stellt sich die Frage, die das OLG München aufgeworfen hat, natürlich wieder. Dazu hat der BGH auch nichts gesagt. Und da ist die Rechtslage dann natürlich weiterhin offen. OLG München sagt dann, wenn nur oder fast nur Immobilien im Erbteil sind, Klammer auf, wo sieht man die Grenze, Klammer zu, ist der Erbteil unbeweglich. Die wahrscheinlich immer noch herrschende Meinung, auch OLG Düsseldorf hat es so nochmal entschieden, sagt dann trotzdem, Erbteil ist bewegliches Vermögen. Also in dem Fall ist die Rechtslage weiterhin offen und man muss beim Nachlassgericht halt entweder vorher absprechen, wie man den Erbscheinsantrag stellt oder mit einem Hilfsantrag arbeiten.
Oder man ruft am Deutschen Notarinstitut an und sagt, man möchte gerne mit Herrn Dr. Fischer sprechen.
Und dann sagt Herr Dr. Fischer, dass er nicht mehr im Referat für internationales
Privatrecht ist. Die Anfrage aber gerne notiert und an die zuständigen Kolleginnen und Kollegen weitergibt.
Ja. Hätten Sie auch noch eine Frage zum Immobilienrecht, die kann ich beantworten.
Die kannst du beantworten. Immobilienrecht und Gesellschaftsrecht machst du jetzt richtiger. Okay, aber das heißt im Grunde, wir wollten halt mit dieser Entscheidung natürlich jetzt nicht die letzten, also mit der Entscheidungsbesprechung nicht die letzten Details dieses Einzelfalls auch vermitteln an die Hörerinnen und Hörer, sondern so ein bisschen nochmal halt diese Grundstrukturen einer solchen IPR-Erbrechtsprüfung vermitteln. Und ich finde, man ist dann doch immer wieder erstaunt, wie kompliziert es ist mit der Prüfung der Rechtswahl, wie viele verschiedene Varianten es da gibt und wie genau man dann auch hingucken muss bei so Rück- und Weiterverweisungen, wie das im Einzelfall funktioniert. Also ich hoffe, dass da zumindest bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn Sie jetzt nicht zu den IPR-Aficionados gehören, das eine oder andere hängen geblieben ist. Lieber Johannes, ich gebe noch einmal an dich für letzte inhaltliche Ausführungen und dann, glaube ich, können wir in einer solchen, es hat draußen 33 Grad, liebe Hörerinnen und Hörer, einer solchen Hitzefolge auch mal den Sack zumachen. Aber schieß los.
Was noch ganz spannend ist, wenn man hier mit dem OLG München dazu kommt, auf das bewegliche Vermögen, Recht von New York, auf, gut, Erbteil ist beweglich, nehmen wir einfach mal eine Immobilie in Deutschland, für die Immobilie in Deutschland gilt deutsches Recht. Dann haben wir zwei verschiedene anwendbare Erbrechte und damit eine Nachlassspaltung. Und damit haben wir, und das ist was man aus dem deutschen materiellen Recht gar nicht kennt, haben wir zwei Nachlässe. Also nicht mehr wie im Studium Universalsukzession, ich kann nur einen Erben einsetzen, sondern ich habe zwei Nachlässe, wo ich auch für jeden Nachlass theoretisch einen anderen Erben einsetzen kann, wo sich alle erbrechtlichen Fragen gesondert beurteilen und wo ich auch dann zwei Erbscheine benötige, die in einer Urkunde zusammengefasst sind, aber wo ich im Endeffekt dann zwei Erbscheine habe.
Das ist dann schon die höhere Kunst der Testamentsgestaltung, wenn man im Vorfeld erkennt, dass man hier zu so einer solchen Nachlassspaltung gelangt und dann das eben entsprechend so machen will, trauen sich wahrscheinlich nur diejenigen, die da wirklich ganz, ganz gut geschult sind in diesem Bereich. Aber vielen Dank für den Hinweis. Das wäre natürlich die Konsequenz, wenn wir es tatsächlich so hätten, dass wir sagen, da haben wir aus dem Recht von New York eine Teilrückverweisung dann eben auf das deutsche Sachrecht. Gut, ja, lieber Hannes, nochmal vielen Dank für die tolle Vorbereitung der Folge und auch für diesen guten Beitrag, den du da geschrieben hast in der Mit bei Not, der ja auch unsere Hausmeinung aus dem B&I nochmal rausträgt zu der Frage, wie ist der Erbteil zu qualifizieren. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten Spaß an dieser Folge und ich wünsche Ihnen jetzt für eine kurze Sommerpause. Eine Woche ist der D&I-Podcast in Sommerpause. Alles Gute, ein bisschen Erholung und wir sind dann am 18. August wieder mit einer kleinen Folge zum IPR erneut für Sie da. Bis dahin, viel Freude und Spaß in der Praxis.
Bis dann.